Also die Frau wird hier, hat einen göttlichen Status, einen Mann gegenüber, das muss man sich mal vorstellen. Darum würde ich dafür plädieren, dass Sexualität etwas ist, das sie segensreichste Wirkung entfalten kann innerhalb von der Ehe.
Die 10 Gebote, das sind die berühmtesten, sind 10 Wegweiser in ein gelingendes Leben.
Bliss Bern Podcast. Unser Ziel, deine Ermutigung. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Bliss Bern Podcast, zweite Folge. Schön, bist du wieder da. Wir hatten erste Folge gehabt, um so ein bisschen einleitende Gedanken zur Bibel zu besprechen. Mit dem Stefan Wenger. Das Thema von Inspiration von Bibel, Widersprüche. Ist kulturell und heute noch übertragbar und. Wenn du es nicht gehört hast, lohnt sich dort gleich zu hören. In der ersten Folge vom Bliss Bern Podcast zum Thema «Die Bibel kritisch hinterfragt». Wir gehen heute weiter. Und zwar werden wir weitere Fragen von euch diskutieren. Spannende Fragen, heisse Eisen zum Teil, aber freue mich drauf. Und wir haben heute wieder den Stefan Wenger bei uns. Ich freue mich, dass du auf einer zweiten Folge heute bei uns bist und uns Rede und Antwort wirst da. Wir können gleich anfangen, oder?
Wir können starten.
Ich glaube, vorstellen muss ich nicht mehr, sonst sollen die Leute die erste Folge noch hören, wenn sie nicht wissen, wer du bist oder wenn sie nicht wissen, wer du bist. Wir haben das Thema vom Frauenbild, das ich gerne als erstes besprechen würde, wo viele Fragen zu diesem Thema sind gekommen. Ich lese sonst gleich die erste Frage vor. Dort schreibt jemand, ich finde das Frauenbild in der Bibel ziemlich kritisch. Könntet ihr etwas dazu sagen?
Amen. Es ist so. Wobei, kritisch müssen wir fragen, was die Person mit kritisch meint. Ich nehme an, problematisch. Aber kritisch ist ja noch nicht eine Wertaussage. Genau. Ich möchte etwas gründlich bedenken.
Schwierig, vielleicht auch negativ angehaften.
Ja, finde ich ja. Völlig einverstanden. Amen. Es ist ein Riesenproblem. Genau.
Also die Frage ist beantwortet.
Ja, genau. Das ist so. Und zwar aus dem schlichten Grund, dass die Bibel ein Buch ist, das beschreibt, wie etwas ist und nicht unbedingt, wie es sein soll. Also es ist ein sehr realistisches Buch. Die Bibel schreibt, vor allem im Alten Testament, aber im Neuen Jahr natürlich durchgehend, in den Geschichtstexten, wie die Welt wirklich ist. Das ist nicht ein Bilderbuch oder ein Märchenbuch, wo Fantasiegebilde malt, im Sinne von, so wäre es schön, es wäre so oder so. Oder irgendwie eine helle Welt zeichnet, sondern es ist genau so, wie es war, so wird es auch beschrieben. Mit allen Unmöglichkeiten, mit allen Absurditäten und Brutalitäten. Es gibt Geschichten im Alten Testament, die hätte ich nie aufgenommen, wenn ich gefragt worden wäre. Was nicht passiert ist, Gott sei Dank. Aber wo ich wirklich auch meine grossen Fragezeichen habe. Aber der grosse Punkt ist, dass eigentlich abgesehen von Genesis 1 und 2, dass von Genesis, also vom dritten Kapitel auf der Bibel, von Genesis 3 an, durchgehend bis Offenbarung 20, plus minus, also die ersten beiden, die letzten beiden Kapitel, lassen wir mal ausklammern, aber zwischendrin beschreibt die Bibel sozusagen den Weg von der Wiederherstellung von einer gefallenen Schöpfung. Und das ist, die gefallene Schöpfung ist eben nicht mehr so, wie sie mal ursprünglich war oder von Gott gedacht war. Nee. Ursprünglich war sie so, dass die Frauen alles andere als problematisch sind dargestellt gewesen. Genesis 1 und 2, Adam und Eva, das müssen wir auch noch diskutieren, wie die ersten Menschen, wie immer man sich die vorstellt, ist die absolute vollkommene Gemeinschaft gewesen, Gott ähnlich. Sozusagen, man kann fast sagen, Gott hat seine eigene Göttlichkeit in die Menschen hineingelegt, ein Stück weit absolut ebenbürtig, absolut auf gleicher Höhe. Der Mann ist nichts besser gewesen als die Frau, rein gar nicht, also völlig gleichwertig, gleichwürdig. Die Frau ist also gar nach dieser Überlieferung, das ist für mich übrigens ein Mythos, also ein Text, der erzählt, was gesehen ist, aber das auf eine sehr theologische Art und Weise tut. Der Fall ist ja, wird beschrieben als Hilfe des Mannes. In Genesis 2, das ist sehr häufig deutet, also despektierlich, im Sinne von Gehilfe ihm und so. Also völlig schwachsinniges Zeug, also völlig absurder Quatsch, oder? Weil das Wort, das dort gebraucht wird im Hebräischen, für die Frau zu beschreiben, wird nur dort, wo die Frau beschrieben wird, auf einen Menschen angewendet. Wenn das Wort sonst vorkommt im Alten Testament, ist immer Gott gemeint damit. Also die Frau wird hier, hat einen göttlichen Status, einen Mann gegenüber, das muss man sich mal vorstellen. Also wenn, ganz sicher nicht untergeordnet, sondern absolute Äquivalenz. Der Punkt ist, dass nach Genesis 3, nach dem sogenannten Sündenfall, das Wort Sünde kommt übrigens auch gar nicht vor dort, aber dort, wo sich die Menschheit als unabhängig, souverän erklärt hat, gar keine, wie sagt man das heute, antizipiert. Nein, nicht
emanzipiert.
Emanzipiert, ja. Genau. Also ich brauche die nicht mehr, ich kann es besser, ich brauche es selber gross. So. Ja. Das Motto von der da in Genesis 3 heisst dann, dass die Frau zwar immer nach dem Mann verlangt, aber dass der Mann über sie herrscht. Und von der da fängt sozusagen die Unterdrückungsgeschichte der Frau an durch den Mann. Aber das ist genau nicht das, was Gott ursprünglich gedacht hat. Und am Schluss, in Offenbarung 21, wie wir vorhin rausgelassen haben, wird wieder ein Bild gemalt, wo alle Geschlechter, also alle Nationen und beide Geschlechter, Frauen und Männer, in einer absoluten Harmonie mit Gott und miteinander leben. Also, was am Anfang war, wird einmal wieder sein. Aber jetzt leben wir nicht in ihrer Zeit. Und darum haben wir die Probleme. Denkt, war es nicht so gewesen. Frauen sind absolut gleichwertig wie die Männer.
Sehr stark. Also, ich glaube, das ist, ja, für mich dort ja neu das Sinn zu hören. Das, die ganze, fast die ganze Bibelgeschichte
ja.
Redet von dem, wie es eben nicht sollte sein, von der gefallenen Schöpfung. Und das, ja, wie die Frau dargestellt ist in der Bibel, ist fast eben in den meisten Fällen wirklich eben nicht so, wie es Gott eigentlich ursprünglich gedacht hat. Oder?
Sondern so, wie es jetzt effektiv ist, realistisch. Oder? Aber es gibt auch immer wieder Texte in der Bibel, die zeigen, gerade bei Jesus und Paulus zum Beispiel, Jesus ist hergekommen, hat die Frau unglaublich gewürdigt. Er hat es eben so behandelt, wie es ursprünglich gedacht ist. Das ist schon sehr bemerkenswert. Oder? Also er hat sozusagen, das ist das Wort, das ich vorhin gebraucht habe, antizipiert. Er hat das, was mal wird sein, der ewige Welt bei Gott, hat er jetzt und hier schon gelebt.
Mhm.
Und das hat automatisch zu einer absoluten Würdigung von der Frau geführt. Männer natürlich auch, aber das war gesellschaftlich sowieso klar damals.
Also Jesus hat die Frau gewürdigt, aber das Thema Paulus, das ist einer, der viele Briefe geschrieben hat, in ihrer Bibel, die hat ja gleich recht, sage ich mal, problematische Sachen geschrieben jetzt zur Frau.
Ja.
Sie haben, dass sie nicht lehren darf, dass sie eben mal untergeordnet soll sein.
Ja.
Was kannst du dir dazu sagen?
Das ist aus heutiger Sicht problematisch. Für ihn damals nicht.
Ja.
Dass Frauen sich den Männern so unterordnen, das ist jetzt, wir haben letztes Mal darüber geredet, über das Thema kulturelle Bedingtheiten. Das ist damals einfach das Selbstverständlichste gewesen, was es gegeben hat. Selbstverständlich haben Frauen ihre Männer respektiert und haben sich untergeordnet. Dass der Paulus das irgendwo erwähnt, das ist für eine Frau der Paulus nicht einsuchen. Völlig entspannt. Das kann man sich schon fragen, warum sagt er das überhaupt? Das ist doch Common Sense. Das ist einfach Usus. So lebt man in dieser Welt damals.
Ja.
Was damit ausgedrückt werden soll, ist allerdings extrem wichtig für uns heute. Und darum glaube ich, dass die Aussagen gelten oder immer noch relevant sind. Indem dass eine Frau einen Mann untergeordnet hat, in der damaligen Kultur, in gewissen Kulturkreisen sogar, dass die Frau einen Mann gehorsam war. Er war ihr Herr. Kyrios griechisch, das ist das gleiche Wort, das man für Christus braucht. Das war eine kulturelle Ausdrucksform von «Ich respektiere und würdige meinen Mann». Und der Mann, wenn es einigermaßen eine normale Ehe war, wo einigermaßen gelungen ist, hat auch seine Frau gewürdigt, indem er für sie gesorgt hat, für seinen Haushalt. Und das kann, glaube ich, mich an die Texte heute extrem fruchtbar machen. Aber meine Frau tut mich nicht mehr respektieren, indem dass sie mir würde folgen. Das mich sie auch nicht. Das wäre absurd. ich würde mir seltsam vorkommen. Es wäre völlig neben unserer heutigen Kultur durch, dass meine Frau mich respektiert und würdigt und ich sehe. Drückt sich zum Beispiel darin aus, dass wir gleichwertige Partner sind, dass wir Sachen können diskutieren oder mal über eine Sachfrage können streiten, dass sie Sachen besser kann sein. Sie ist zum Beispiel die viel bessere Leiterin als ich, schlichtweg, Punkt. Mhm. Ich bin vielleicht der beste Theologe, weil ich länger Theologie studiert habe, oder besser, was heisst du? Einfach, ich habe länger Theologie studiert, aber genau. Das besser ist eine andere Geschichte. Oder? Sie hat ihre Begabungen und sie dient mir mit ihren Begabungen und ich habe meine und ich diene ihre und wir haben beide unsere Schwächen und wir versuchen, einander zu helfen. Ja. Aber heute ist die Würdigung, die gegenseitige Respektierung, drückt sich nicht mehr damit aus, dass sich der eine dem anderen umrollt. Also in mir herrscht es nicht so bei uns.
Ja.
Dass man vielleicht Kultur, es ist sogar sicher so. Es gibt heute noch auf der Welt Kulturkreise, wo das ähnlich ist wie damals vor 2000 Jahren. Und dort mag es anders aussehen.
Ja.
Aber für hier in der Schweiz, wo wir so uns bewegen.
Genau. Aber viel mehr patriarchalisch, oder?
Ja.
Das ist Patriarchat.
Ja. Damals oder völlig normal gewesen.
Ja. Ja.
Und heute ist natürlich, geht das gar nicht mehr, oder?
Das Thema vom Lehren, weißt du, das sind ja, auch bei mir sind das Fragen so ein bisschen,
ja.
Und man diskutiert so in Kirchen und so, darf eine Frau lehren, öffentlich oder predigen?
Ja.
Wenn ich das verstanden habe, ist das für dich gar keine Frage mehr. Also die Frau ist ebenbürtig dadurch, oder?
Ja.
Wenn wir in dieser neuen Welt, sage ich mal, oder eben in Jesus, ist das keine Frage?
Also es ist natürlich eine gravierende Frage. Wäre es dauernd gefragt von irgendwelchen Studierenden?
Ja.
Vor allem von Frauen, logisch, oder? Ich habe es mal erlebt, das hat mich wirklich erschüttert. Eine hochbegabte Studentin, die während einer Vorlesung in Pause zu mir gekommen ist und gerannt hat, gesagt, ich finde es grandios, was du hier sagst, nur ich werde in meiner Kirche nie dienen können mit den Gaben, die ich habe. Mhm. Und sie war absolut Top-Studentin. Ja. Auch in meiner Kirche heisst, ich darf nicht lehren.
Ja.
Das ist sehr schwierig. Was soll ich machen? Oder? Das war eine schwierige Frage damals. Heute sehe ich es schon so, dass es gibt natürlich die Texte im Paulus, klar, Pastoralbriefe.
Ja.
Was übrigens umstritten ist, ob die der Paulus geschrieben hat, aber das ist noch ein anderes. Das lassen wir vielleicht schon, das ist kompliziert. Gehen wir mal drei Fragen, ändert oder nicht? Das ist der Paulus oder ein anderer, einer von seinen Schülern, das geschrieben hat, dann steht er dort. Dass sie wirklich so schweigen in der Gemeinde, also nicht so lehren. Für mich ist auch das, und ich weiss jetzt, dass das Theologen, andere Theologen würden anders deuten, das ist keine Frage. Für mich ist das ein zeitbedingter Ausdruck von einem Problem, das der Paulus dort will lösen. Wir können hier den zweiten Text herziehen, den Korintherbrief, 1. Korinther 11 oder 14. Einerseits sagt der Paulus, dass Frauen so schweigen im Gottesdienst. Und auf der anderen Seite heisst, setzt er selbstverständlich voraus, dass Frauen im Gottesdienst auch prophetisch reden. Also was jetzt? Schweigen oder reden? Es ist offensichtlich so, wenn man die Texte exegetisch anschaut, oder wenn ich sie exegetisch deute, geht es darum, dass der Paulus in Korinth, mit den Korintherbriefen, und im Zusammenhang von den Pastoralbriefen der Gemeinde dort vor Ort, vermutlich in Ephesus, lokal bedingte zeitliche Missstände wollte helfen, mit denen zu Gang zu kommen, mit dem gut zu handeln. Und jetzt ist die Frage, wie gehen wir mit dem heute um? Und aus meiner Sicht ging es wieder darum zu fragen, oder der Missstand ist dort wahrscheinlich der gewesen, dass sich Frauen durch das, was sie haben gelernt, oder ich würde mal sagen, Managerin, Pfarrerin oder was kann ich mir das so formulieren, quasi sich auftreten und einen Anspruch für sich geltend gemacht haben, der dann völlig nicht kulturell abgesichert war, gegen jede kulturelle Erfahrung war. Theologisch, aus meiner Sicht, hatten sie jedes Recht dazu, wo in Christus, Galaterbrief, sind Frauen und Männer genau gleich, genau gleich angesehen. Aber es war ein kultureller Affront. Und in dem, vor allem bei den Korinther-Texten kann man das einigermaßen gut zeigen, wenn eine Frau öffentlich auftreten ist im Gottesdienst und unter Umständen sogar noch etwas vertreten hat, das nicht dem entsprochen hat, was ihr Mann gesagt hat, hat sie ihren Mann öffentlich bloßgestellt, durch Lie gemacht. Und das geht natürlich nicht. Ja, das geht auch heute nicht.
Ja.
Nur wird, wenn meine Frau heute im Gottesdienst etwas sagt, oder eine andere Meinung vertritt, als ihr das machen, dann bin ich wegen dem nicht blamiert. Das ist einfach eine andere Meinung, oder?
Ja.
Im Gegenteil. Also für mich kulturell bedingte Ausdrucksformen, zeitlich bedingte und auch ortsbedingte. Paulus sagt das nicht in jedem Brief, sondern an dem Korinther. Oder?
Ja.
Also Galater, der hat ganz andere Probleme gehabt. Der ist zum Beschneidung gegangen und so Zeug. Oder? Von dem her würde ich wirklich dafür plädieren, exegetisch das zu lesen. Und ich weiss, man kann es anders lesen, als ich es lese, ist mir völlig klar.
Ja.
Aber ich denke, meine Interpretation hat mindestens so viel Berechtigung wie andere auch.
Ja.
Und sie ist auf jeden Fall eine Exegese, die ich denke, die ich heute kann vertreten kann, die auch Frauen möglich macht, ihre Begabung in die Kirche zu bringen. Und das tut mir enorm wichtig.
Ja.
Weil de facto kenne ich keine Kirche auf der Welt, die zwar sagt, bei uns oder Frauen dürfen nicht lehren und es nicht konsequent umsetzt. Weil dann dürften sie auch nicht Kindergottesdienste, Jugendgottesdienste, Bücher schreiben, dass keine Frau darf das Lehrbuch schreiben. Das ist absurd. Oder? In Mission ist das gang und gäbe. De facto wird es dann doch nicht umgesetzt. Es gibt 1000 Klauseln. Und ich kann mich täuschen, mit mir exegese, mit dem Leben in der Bedingung um Vergebung. Aber im Moment, solange ich es nicht besser sehe, plädiere ich dafür, dass, dass Frauen selbstverständlich sämtliche Dienste dürfen ausüben, wie das Männer auch machen, in jeder Kirche. Aber natürlich muss jede Kirche für sich vor Ort entscheiden, wie sie das handelt. Das ist gar keine Frage. Ja.
Also eben, wenn wir das wirklich sehen, als wir würdigen einander, Mann und Frau, wir respektieren einander, so wie Jesus das vorgelebt hat, dann gibt es keine Differenz. Also das ist echt der Zustand, wo wir so erleben, wo uns Jesus vorgelebt hat.
In gegenseitiger Ergänzung. Wieder Genesis 1-2, oder? Wir ergänzen sich gegenseitig.
Genau.
Ich finde das eigentlich ein faszinierendes Prinzip, wo Gott sich da ausgedacht hat.
Genau. Merci vielmals. Vielleicht noch, ich habe eine lustige Frage gefunden, aber vielleicht, also ich finde es berechtigt, dass wir es gleich auch noch stellen. Wenn Jesus das vorgelebt hat und die Frau gewürdigt hat, wieso hat er denn nur Jünger gehabt und keine Jüngerinnen?
Ja, das ist funny. Ja, da gibt es zwei Gründe, die ich meine, ich kann nicht sagen, das eine oder das andere, vielleicht auch beide. Der erste Grund ist ein ganz banaler kultureller Grund. Die Apostolos heisst Gesandter, Zeugen von etwas. Und da Frauen im frühen Judentum oder sehr oft auch im Heidentum gar kein Zeugenrecht hatten, macht es überhaupt keinen Sinn, eine Frau zum Apostel zu berufen. Niemand hat ihnen zugelassen. Also das ist wie, darum ist übrigens ein Indiz für die Verstehung von Jesus, die ersten Zeugen nach der Evangelien vom leeren Grab, vor der Verstehung von Jesus, sind Frauen gewesen.
Genau.
Wäre das nicht wirklich so passiert, wäre hat keiner das so erfunden. Das wäre absurd, oder?
Ja.
Frauen, nicht einmal die Jüngeren haben es geglaubt. Sie haben gesagt, es ist ein dummes Geschwaffel, oder? Was sie sich erzählen. Weil es aber Frauen waren, unter anderem. Also, Jesus hat gar keine Wahl gehabt, wenn man so will. Wenn er nicht wollte, dass die Apostel gehört worden sind in dieser Welt, in der er dann gelebt hat, müssen es Männer sein. Ja. Und der zweite Grund ist vielleicht mindestens ein wichtiger theologischer Grund, in dem, dass natürlich Jesus 12 Jünger wählt, Männer, für sozusagen, wenn man das ein bisschen schwieriger Begriff hat, aber das neutestamentliche Gottesvolk zu konstituieren. Der knüpft natürlich damit an die 12 Söhne, an die 12 Patriarchen im Alten Testament, die das alttestamentliche Gottesvolk konstituiert haben. Und zeigt damit, da gibt es eine Kontinuität. Oder das alttestamentliche Gottesvolk Israel geht weiter im neutestamentlichen Gottesvolk von der Christenheit. Ja. Die Christenheit hat das Judentum nie ersetzt, sondern ergänzt. Römer 9 bis 11, ja. Das Bild vom Ölbaum.
Eipfropfziehen.
Das ist ein Gottesvolk weltweit. Ja.
Noch schnell zum Verständnis, du redest von den 12 Patriarchaten. Was kannst du schon?
Patriarch, also die 12 Söhne
genau.
vom Jakob.
Okay.
Das nennen wir die Patriarchen halt, ja. Also Judah, Ruben, Simon, Gad, wie sie alle heißen.
Okay. Ja. Super. Cool. Ich glaube, das Thema Frauenbild ist einiges gesagt worden, was euch hoffentlich zum Anregen oder zum Denken anregt. Ich würde weitergehen, und zwar gehen wir weiter zum Thema Gebot, Moral, Lebensführung. Da hat uns jemand geschrieben, wie sollte man die vielen Gebote, das sind wirklich viel, du willst noch sagen, du weißt es auch vielleicht, wie sollte man die vielen Gebote in der Bibel im Jahr 2020 verstehen und muss man die befolgen als Christ?
Ja. Also angeblich sind 613 Gebote der Tora. Ich habe es nie erzählt. Ja, das ist aus der Literatur, ich glaube es auch nicht so grundsätzlich. Es ist immer viel auf Anfahrt, das ist unbestritten so. Ja, ist eine schwierige Frage, also, wo man sie jetzt mit dem Satz beantworten kann. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass die Texte, wenn sie in Tora anstehen, sind ja Teil der Bibel, damit irgendeiner Form inspiriert und damit für mich maßgebliches Wort Gottes. Und ich möchte das gerne einschneiden und entsprechend leben. Die Frage ist wie? Es gibt natürlich Texte in der Tora, die kann ich gar nicht leben heute. Also beispielsweise das Königsgesetz oder dort im 5. Buch Mose, wo es heisst, wie man mit dem König so umgeht und was der König für Rechte und Pflichten hat. Es ist schwierig in der Schweiz, da ich hier keinen König habe. Sonst kann ich nicht einfach 1-2 übersetzen, das geht nicht, das ist klar. Aber es gibt ganz, ganz viele Gebote, die 1-2 übersetzt können werden. Und jetzt gibt es eine Grundunterscheidung. Das erste ist, da muss man sich klar machen, dass die gesamte Tora, all die 613 Gebote, sind für jüdische Menschen geschrieben worden. Ich bin aber nicht Jude. Also kann ich im Prinzip sagen, geht mir nichts an. Das gibt Theologen, die das so sagen, oder Theologinnen. Das hat etwas, es ist tatsächlich nicht direkt ausgeschrieben worden. Für mich greift das insofern zu kurz, als das, was ich vorhin gesagt habe, wir sind als Christentum, das nicht jüdische Wurzeln hat, Teil sozusagen worden vom geistlichen jüdischen Volk, von der reinen Familie von Gott. Und damit gilt das, was Gott am alttestamentlichen, am jüdischen Gottesvolk gesagt hat, in einem übertragenen Sinn ganz sicher auch mir heute. Oder ich werde es für mich fruchtbar machen. Das ist mal das Erste. Also, es ist eine Grundentscheidung. Und die zweite Grundentscheidung, dass ja die Gebote, also das hebräische Wort Torah, heisst auf Griechisch Nomos und das wird auf Deutsch übersetzt mit dem Begriff Gesetz. Und das ist das Problem. Weil Nomos heisst zwar ganz genau Gesetz, das ist genau präzise, oder? Und Nomos meint schon die Übersetzung von Torah, das ist auch richtig. Aber Torah meint eben nicht Gesetz im du musst oder du darfst nicht oder du sollst, sondern eigentlich Wegweisung ins Leben. Mhm. Also die 10 Gebote, das sind die berühmtesten, sind 10 Wegweiser in ein gelingendes Leben. Das ist, du sollst nicht töten. Es ist offensichtlich einsichtig, dass wenn man jemanden nicht tötet, dass man das Leben von dem fördert. Oder? Wenn man ihn tötet, tut man es nicht. Also, wenn man Ehebruch begeht, ist es extrem zerstörend. Und zwar nicht nur für den Mann und die Frau, sondern für die ganze. Das ist unglaublich. Also da, als Pfarrer kommt man einiges mit über. Oder? Mhm. Das hat unglaublich zerstörende Kräfte, solche Sachen. Wenn man lügt, ist eine Gesellschaft, eine verlogene Gesellschaft, ist irgendwann nicht mehr lebensfähig. Also offensichtlich, das Halten von diesen Geboten ist extrem lebensfördernd. Das ist genau das, was Gott mit diesen Geboten will. Und darum finde ich es extrem sinnvoll, danach zu fragen, was dort steht, für das für uns fruchtbar zu machen. Mhm. Und wenn man auch fragt, muss man schon unterscheiden, ich würde mal sagen, 3 Kategorien vorzuschlagen. Ich würde sagen, das Gebot heute alle noch gelten, aber bedingt. Es gibt sogenannte Kultgesetze, alles mit Kult, also wie tut man Opfer bringen, welche Tiere werden wann geschlachtet, welche Kleider soll ich wo tragen, was ist Aussatz, was ist Heiligkeit, Reinheit, das sind alles Kultgesetze. Die gelten zwar eigentlich noch, sind aber in Christus erfüllt, nach dem Hebräerbrief. Das heisst, ich muss die nicht mehr erfüllen. Mhm. Ich muss nicht mehr Opfer bringen, weil Gott hat das Opfer gebracht in Christus, ein für alle Mal. Ja. Da kann ich mich entspannt zurücklehnen. Da gibt es soziale Gesetzgebungen, wie das Königsgesetz, das ich vorhin erwähnt habe. Oder beispielsweise das Ideal, dass es in Israel keine Armen geben sollte. wenn es Arme gibt, muss man ihnen sofort helfen. Ich finde das extrem hilfreich für eine heutige Gesellschaft. Ich will in einer Gesellschaft leben, in einem Schweizer Staat, oder? Sozialgesetzgebung. Ich zahle häufig Krankenkassen und brauche die höchst selten für mich, damit aber andere davon profitieren können. Vielleicht ist es dann mal umgekehrt, das kann ja sein. Mhm. Also Sozialgesetzgebung vom Alten Testament kann man sehr wohl fruchtbar machen für heute, aber man muss es übersetzen. Ich muss keinen König mehr verehren, aber ich kann zum Beispiel für den Bundesrat beten. Im Moment wird das besonders nötig. Das ist ja der Job, den ich nicht geschenkt oder? Mhm. Das muss man schon sagen. Überhaupt die Regierung, ja. Was übrigens im Neuen Testament wieder steht, man soll es tun. Genau. Und das Dritte sind alle moralischen Gesetzgebungen, wo es darum geht, wie soll ich das Leben führen, dass es gelingt. Und da gehören zum Beispiel die 10 Gebote dazu, ja. Was ich sehr, sehr sinnvoll finde.
Wow, die Pfingste kann man wirklich 1-2 so...
Also nicht 1-2, also auch da muss man fragen, wie kann ich das Gebot heute fruchtbar machen? Ja. Natürlich, gar keine Frage, oder? Aber Ehebruch ist immer noch Ehebruch. Ja. Das, gewisse Sachen sind sehr einfach, kann man praktisch 1-1 übersetzen. Mhm. Aber wenn es dann heisst, im ersten Gebot, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Was sind heute Götter?
Genau.
Da kann ich nicht sagen, damals war es Baal, Astarte, bei den Griechen Mars, oder den Römern Mars, Jupiter und so. Mhm. Heute sind es Geld, Macht und Sex. Das sind die drei Götter. Also, früher ist also Geld, Plutos, oder hat er dann geheißen, Mars, Macht, Aphrodite, Sex. Sie heißen heute anders, aber de facto ist es gleich. Es ist so.
Okay. Ja.
Mal schauen, dass man Geld machen kann im Internet. Geld macht Sex. Ja, klar. Und die Frage ist, was Beten. Ja, dass das immer noch gilt, keine anderen Götter neben Gott haben, ist für mich absolut der Wegweisende. Also Geld macht Sex. Es hat grundsätzlich schon etwas Positives, oder? Können aber extrem destruktive Formen annehmen. Mhm. Und der sich klar zu machen, es gibt noch etwas, was grösser ist. Und der eigentlich wahre Gott ist Yahweh, nicht irgendwie Macht oder was weiß ich was. Ja.
Das Schlagwort schon gegeben, Stefan. Sex. Ja. Viele Junge brennt die Frage. du musst es wirklich so formulieren. Ich habe das satt, aber kein Sex vor der Ehe. Die Formulierung, die man schon im Gehör, aber die brennt wirklich die Frage. Und die Frage, wie muss man dies im 2020 verstehen? Ist das etwas Veraltetes vor der Bibel? Ja. Thema Sexualethik, Sexualmoral?
Ja. Nein, das ist hochaktuell. Das ist gar keine Frage. Ich verstehe, dass man die Frage stellt, mit 15 bis 25 ist sie extrem virulent. Jetzt, nach 27 Jahren heiraten, ist die Frage, kein Sex vor der Ehe nicht mehr so richtig relevant, aber außerhalb der Ehe, das ist übrigens viel, viel gravierender. Schon mal das, das tut mal zu Ende, schon mal ein bisschen relativieren, oder? Es ist viel gravierender, wenn Sex außerhalb der Ehe passiert, als vor der Ehe. Und das ist dann wirklich extrem zerstörend. Aber auch die andere Frage ist noch völlig berechtigt. Und jetzt muss man sich schon wieder klar machen, dass wir einfach in einer anderen Welt, Zeit und Kultur leben, als das vor 2-3'000 Jahren der Fall war. Ich werde immer wieder mal gefragt von Menschen in diesem Alter, also um 20. Unsere eigenen Kinder haben das gefragt, oder? Wo steht denn genau in der Bibel, dass ich nicht Sex haben mit einem Mann oder mit einer Frau, die ich noch nicht geheiratet bin? Meistens geht es grosse Gestammel los, oder? Wo es gar nicht so einfach ist, das zu zeigen. Also diese Bibelstelle habe ich auch nicht. Es gibt natürlich eine Reihe von Bibelstellen, die man so deuten kann. Aber so ganz einfach ist das gar nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, aber gut, da sagt die Bibel nichts drüber, also ist es erlaubt. Und vielleicht sagt die Bibel aber auch nichts drüber, wo es selbstverständlich war, dass man es nicht macht. Mhm. Es war so selbstverständlich, dass man nicht Sex vor der Ehe hatte, in der biblischen Kultur und Welt, dass man es gar nicht erwähnen muss. Und zwar aus dem ganz banalen Grund, wo die jungen Menschen dann, Mädchen mit 13, 14, 15 geheiratet haben, Gielen ein bisschen älter. Also ehrlich gesagt, mit 10 habe ich nicht an Sex gedacht. Das ist einfach nicht das Thema, oder? Mhm. Das heisst, also, ich habe in einer Kultur gelebt, die die Frage sich gar nicht gestellt hat. Die Frage vom Ehebruch hat sich extrem gestellt, das wird auch thematisiert. Oder? Das heisst, die Bibel sagt nicht wirklich konkret viel darüber, wo es selbstverständlich war, dass man das nicht gemacht hat, wo es auch selbstverständlich war, dass man rein in der Ehe ist. Und vielleicht ein biblisches Beispiel, das man zeigen kann, ist Maria und Josef. Es ist gerade Weihnacht, oder? Passt ja perfekt. Josef hat gemerkt, dass Maria schwanger ist und hat sie wohl verlassen. Wo sie seine Verlobte war. Verlobt hat, aber wäre heute der Status von Kuraten. Damals war Verlobt nicht Kuraten, aber rechtlich war es der Status, als ob der Josef schon Kuraten wäre. Das heisst also, rein rechtlich in der damaligen Kultur hat Maria Ehebruch begangen. Bis du der Engel kommst und Josef hat erklärt, dass die Sache ein bisschen anders aussieht, oder? Dann hat er sie behalten. Und dann heisst er, das habe ich erst kürzlich entdeckt, dass der Josef bei ihr geblieben ist und die Maria hat das Kind dann bekommen, der Jesus ist geboren worden. Oder hier heisst es im Matthäus-Evangelium, dass der Josef Maria nicht berührt hat, also keinen Sex hatte mit ihr, bis Jesus geboren worden ist. So heisst es hier. Mhm. Das impliziert, dass er natürlich nachher Sex hatte. aber vorher nicht. Er hatte ja noch Geschwister gehabt, Jesus absolut davor, klar. Und das tut mir schon wichtig zu sehen, es ist im Josef enorm wichtig, sich selber auch rein, der hat es gehabt. Also das ist, es ist kein Gebot. Es ist einfach selbstverständlich in der damaligen Welt und darum sagt die Bibel so wenig ganz deutlich darüber. Aber es gibt den ganzen Duktus von der Bibel, den roten Faden. Da kann man jetzt häufig Texte zeigen, von Genesis her, über das Hohelied und auch in die Offenbarung hinein, ist immer sozusagen die reine Brut oder der reine Brütigam ist das Ideal gewesen, was man muss voraussetzen. Und darum würde ich dafür plädieren, dass Sexualität etwas ist, das seine segensreichste Wirkung entfalten kann innerhalb der Ehe. Es würde wahrscheinlich einem Menschen dem entsprechen, wo die Bibel insgesamt sich dafür stark machen würde.
Also das ist auch so ist auch mit deinen Kindern, bist auch mit deinen Kindern umgegangen, oder? Die Haltung, wenn sie sich auch fragen, das ist die Haltung, die du deinen Kindern gegenüber hast gehabt, oder?
Ich habe nie gesagt, also meine Frau und ich haben für uns eine klare Haltung. Ja. Übrigens, Theorie und Praxis sind ja oft noch zwei verschiedene Sachen. Das sind realistisch, ich bin auch ehrlich. Ja. Also barmherzig. Es ist für mich, ich habe schon so viele Trauungen gemacht, oder? Ich habe schon so oft gehört, irgendwie, es ist, das Bärchen hat sich vorgenommen, möglichst kein Sex vor drei, und dann geht es gleich schief und so. Also das ist, die Welt dreht sich weiter. Es gibt gravierendere Sachen als das, aus meiner Optik, wirklich. Aber wir haben uns nicht immer gesagt, schaut, wir würden euch aufgrund von unseren eigenen Erfahrungen und von unseren theologischen Überzeugungen empfehlen, wartet, tut euch das aufsparen, sozusagen. Die grandioseste Erfüllung werdet ihr erleben. Das würde ich heute noch so vertreten. Aber nicht im Sinn von, Jesus sagt und du musst und das ist nicht hilfreich. Also ich habe es selber nicht als hilfreich erlebt. Wo meine Frau und ich in dieser Situation waren, wir sind im Studium gesehen, beide gut 20. Ja. Und ist das hochgrad. Dann ist das auch eine gewichtige Frage, das ist ja klar. Dann haben wir auch einen Seelsorger gehabt dann im Studium. Und der war überaus ein weiser Mann. Er hat gesagt, ich kann Ihnen heute noch empfehlen, Ihnen zu warten. Er hat es brillanter, hätte ich nicht können sagen. Also im Sinne von, die sind selber in die Verantwortung gestellt, das ist euer Leben. Es ist ein Geschenk, das Gott euch gibt, aber die müsst verantwortungsvoll damit umgehen. Meine Erfahrung aufgrund von 50 Jahren Lebenserfahrung mehr damals, oder annähernd 50 Jahre mehr, es lohnt sich zu warten. Das würde ich heute auch so sagen.
Sehr schön, ich finde das ist sehr gut und sehr schön gesagt, auch wenn das eben immer wieder zu reden ist. Aber ich finde es gleich wichtig, die Jungen, die brennt es. Ich bin jetzt auch 28, hat mich vielleicht vor 5, 6, 7 Jahren auch mehr interessiert als jetzt. Ja. Aber ich finde es schön, wie du es gesagt hast.
Vielleicht noch ergänzend, Sexualität ist ein grundsätzliches Geschenk von Gott. Ja. Wir haben ein erotisches Buch in der Bibel zu lernen, oder?
Ja.
Also das ist etwas Positives, Würdevolles. Also wir dürfen es mit jeder Phase genießen. Aber wie mit allem im Leben, oder? Man kann ein grandioses Essen genießen, wenn man aber irgendwie kiloweise, was weiß ich was, schwierig ist, wirst du irgendwann, ist es too much, oder? Also es geht ehrlich immer darum, wie gehen wir mit den Sachen um, die Gott uns anvertraut. Und das, ich würde mir das ungern stellen.
Genau. Und eben, wir sehen es in unserer heutigen Welt, oder? Sexualität, Sex ist ein riesen Business, das mega viel kaputt macht, mega viele Familien kaputt macht. Und ich bin überzeugt, Grundgedanken wäre etwas Göttliches, oder?
Absolut.
Und darum lohnt es sich, der Sorge zu haben und sich zu überlegen, was da die Prinzipien sind, wo der Schöpfer eigentlich hat vordenkt für das Grandiose, oder?
Ja.
Genau. Zum Abschlussfrage noch, Stefan. Wieso macht es Sinn in Bezug auf eben die Moral, also wie man das Leben führt und sein Verhalten? Wieso macht es dort heute noch Sinn, sich an die Bibel zu orientieren?
Ja. Ich würde sagen, einerseits, aber das ist eine theologische Aussage, weil ich überzeugt bin, dass Gottes Wort irgendwo dort hier in mir begegnet. Und oder überzeugt bin, dass Gott das Universum, die Welt und uns Menschen geschaffen hat, wie auch immer. Ja, kein Problem mit der Evolutionstheorie als Beispiel, aber Gott hat es geschaffen, in irgendeiner Form. Gehe ich schon mal schon sehr davon aus, dass er weiß, was das Beste für uns ist. Wir haben am Bäcker Konditor gelernt vor Ewigkeit, oder? Also ich weiß, wie man das Brot backt, ich weiß, was schief geht, was man machen kann, dass es wieder besser wird, wenn man es dann noch retten. Manchmal ist es spät. Ich würde dem Schöpfer wohl vertrauen, dass er es gut meint mit uns. Ich bin überzeugt, er meint es gut. Also meine Dissertation ist zum Thema gesehen, Gott ist gut, weil er ist nur gut. Und ich kenne einfach schlichtweg keine bessere Quelle. Es gibt natürlich ganz andere ethische Ansätze. Also wir haben einen Utilitarismus. Das würde heissen, ich frage danach, was dient den meisten Menschen am meisten?
Ja.
Oder eine Naturrechtsethik, oder was ist naturgemäß? Aber was ist naturgemäß? Da haben wir schon relativ kleine Probleme. Ja. Oder eine Situationsethik. Ich entscheide immer im Moment, was richtig und falsch ist, was für mich stimmt und so. Das sind alles ethische Entwürfe, die man viel davon lernen kann, aber die in letzter Konsequenz nicht wirklich auf eine letzte Autorität zurückgehen, was gut mit mir. Und ja, meine Erfahrung ist einfach, ja, über all die über 50 Jahre in meinem Leben und davor wahrscheinlich etwa 35, 40, als ich mehr oder weniger bewusst mit Gott gelebt habe, es lohnt sich einfach, auf die Stimme zu hören. Mhm. Und also nicht nur, er meint es nicht nur gut, seine Wegweisung ist ja heilsam. Mhm. Mhm. Sehr oft, wenn etwas schiefgegangen ist in meinem Leben, hängt es stark damit zusammen, dass ich eben nicht gehört habe. Mhm. Oder gehört habe, gewusst habe, was ich richtig wäre, wenn ich es falsch entschieden habe. Oder? Ja, ja. Und das tut mich... Ich kann es nur einfach empfehlen. Meine Erfahrung ist, es lohnt sich. Unbedingt nach Gottes Willen zu fragen und dann auch zu tun.
Ja, genau. Merci vielmals, Stefan. Ich würde gerne so ein paar Perlen, die ich wirklich aufgeschnappt habe, nochmal zum Schluss wieder geben, als Fazit, als Zusammenfassung. Beim Thema Frauenbild habe ich sehr schön gefunden, du hast gesagt, eigentlich hat sich Gott etwas anderes ausdenkt, wie jetzt das im grössten Teil der Bibel geschrieben ist. Also Anfang, Genesis 1 und 2 und Offenbarung am Schluss. So hat sich Gott das gedacht und dass Mann und Frau ebenbürtig ist, dass man einander würdig, dass man wirklich einander ergänzt. Mhm. Und dass es auch so ist, wie Jesus uns das vorgelebt hat. Ja. Und dass es auch so soll sein, wie wir heutzutage können als Mann und Frau miteinander umgehen. Mhm. Ich finde es sehr schön. Und zweitens zum Thema Gebot und Lebensführung. Das ist so schön, eigentlich sind das die Gebote Wegweiser zu einem gelingenden und guten Leben. Mhm. Und dass es nicht in Gesetze, also du darfst nicht, sollst nicht, sondern ich empfehle dir, weil es dient dir zum Besten, so ja. In dem Sinn.
Genau, ja, das trifft es.
Musst du noch etwas ergänzen?
Du machst das perfekt.
Super, genau. Gut. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen da zum Schluss vor der zweiten Folge. Merci vielmals für uns zuhören. Wenn es euch gefallen hat, ermutigt hat, teilt es, gebt uns auch einen Kommentar, teilt uns eine Rückmeldung geben, wir würden uns freuen. Und dann bleibt mir noch zu sagen, dass eine dritte Folge noch wird kommen wird, zu einem dritten Teil von euren Fragen. Dann werden wir den Bogen spannen zwischen vom Alten Testament, also der erste Teil der Bibel, bis ganz zum Schluss von der Bibel. Wir werden dort einen Schnelldurchgang machen und das Thema Gewaltdarstellungen, Thema Leid, das Böse, aber auch das Thema vom Endgericht, Himmel und Hölle, werden wir diskutieren. Wird mega spannend, also es lohnt sich dort einzuschalten. Und mir ist wirklich noch wichtig zu sagen, der Stefan Wenger hat ein paar Mal gesagt, das ist sein Standpunkt, das ist unser Standpunkt, wir sprechen das hier. Aber uns ist wichtig, dass ihr dort auch im Dialog seid mit Gott, aber auch mit euren Mitmenschen, die mit euch unterwegs sind. Also, die Sachen, die wir hier jetzt diskutieren, teilen die miteinander besprechen und suchen dort wirklich das, was Gott für euch in diesen Themen euch will sagen, euch mit auf den Weg geben. Das ist mir dort wichtig, hier an dieser Stelle noch zu sagen. Merci vielmals, Stefan. Ich freue mich auf ein drittes Gespräch und wünsche euch allen gute Zeit, alle miteinander.